Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich möchte mich kurz vorstellen für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin Tore aus Mainz, Rhein-Main-Gebiet, und leite dort zusammen mit meiner Frau Gabi eine Equippers Church, Equippers Rhein-Main. Und ich freue mich total, heute bei euch zu sein. Wir haben die Kirche vor einigen Jahren gegründet, vor 17 Jahren insgesamt. Und jetzt sind wir Teil von Equippers schon seit 5 Jahren. Und heute darf ich hier zu euch sprechen. Und ich freue mich so sehr, hier zu sein, dich zu sehen. Danke, dass du es geschafft hast, ins Haus Gottes zu kommen an diesem Sonntag. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, es sind gerade Ferien, oder? Kann es sein? Sind überall Ferien? Auch in Berlin gibt es Ferien? Oder arbeiten die Leute hier durch? Wie ist das? Gehen sie immer so schnell? Nein, das ist wahrscheinlich nicht so. Sondern das ist auch so wie bei uns auch. Und ich möchte kurz was über mich sagen. Ich habe Jesus kennengelernt mit 14 Jahren auf einer Freizeit. Da hat Gott sich mir offenbart und seitdem darf ich ihm nachfolgen. Und ich tue das seitdem so gut ich kann, mit aller Kraft und mit ganzem Herzen. Und bin Pastor seit, ich weiß gar nicht genau, schon auch so ungefähr, seit 2011, also das sind dann 12, 13, 14 Jahre ungefähr, sowas in dem Dreh. Und Jesus hat zu mir gesprochen. Am nächsten Tag, als ich mich bekehrt habe, hat er in der Rechtskurve zu mir gesprochen. Da bin ich mitgefahren in einem Auto und da hat er zu mir gesagt, dass ich Pastor werde eines Tages. Kannst du dir vorstellen, was für ein Schock das war? Weil Pastor ist nicht so der Job, den man so gerne macht, wenn man ein 14-Jähriger ist. Dann denkst du nicht daran, dann willst du lieber, was willst du werden, Arzt, Ingenieur, in den Weltraum fliegen oder sowas? Irgendwie Bitcoin-Millionär oder so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich wollte nicht Pastor werden. Ich habe gedacht, meine Güte, Gott, kann das wirklich sein, dass du zu mir gesprochen hast? Aber er hat zu mir gesprochen und dann später mit vielen, vielen Jahren, ich war dann schon Informatiker und habe auch BWL studiert, da hat Gott mich dann herausgerufen aus diesem Job hinein in das, was ich heute mache. Und ich mache das total gerne und freue mich total, vor allen Dingen auch über das Wort Gottes. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe das Wort Gottes total. Ich habe Berührer gemacht, TSE, das ist das, ja, wie soll man sagen, das theologische Seminar, das die BFP-Pastoren alle machen. Und ich habe das auch 4 Jahre lang genossen. Und ich muss sagen, eine Sache liebe ich von ganzem Herzen, das Wort Gottes ganz und gar zu kennen. Das ist etwas, was ich total schätze. Und deswegen heute Morgen möchte ich etwas mit euch teilen aus dem Wort Gottes. Und ich bin davon überzeugt, was das Wort Gottes tun kann. Ich glaube, es kann Herzen so richtig krass ermutigen. Ich glaube, es kann sogar Herzen, die so richtig dunkel geworden sind, kann es hell machen. Herzen, die so richtig hart geworden sind, kann es weich machen. Das Wort Gottes kann so viele Dinge tun, das ist unfassbar. Es ist wie Medizin für unser Leben. Wenn es in unser Leben hineinspricht, es kann Dinge tun, meine Güte nochmal. Und heute Morgen will es zu dir sprechen, zu einem Berliner. Und du sagst dir, zu einem Berliner zu sprechen ist nicht so ganz einfach, aber das Wort Gottes vermag das auch. Kannst du dir das vorstellen? Das Wort Gottes ist sogar in der Lage, zu Berlinern zu sprechen, zu dir ganz persönlich. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe heute ein gutes Thema mitgebracht, nämlich Gottes Wege. Gottes Wege. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach mehr, weil das einfach zu wenig Leben ist aktuell in deinem oder in deiner Situation. Du hast vielleicht einfach zu viel Situation, wo du merkst, oh, es reicht nicht aus oder du brauchst eine Lösung, weil du bist in einem Problem drin und irgendwie kommst du weder nach vorne noch nach hinten noch zur Seite oder brauchst du einfach Gottes Kraft, weil du bist zu schwach. Du merkst, du brauchst Hilfe von jemandem, der dir Kraft gibt in diesem Augenblick. Oder vielleicht bist du ganz jung und du sagst dir, meine Güte, ich lebe in dieser Welt und das ist aufregend und ist nicht ein Gott der Abenteuer. Ich will dir was sagen, Gott ist ein Gott der Abenteuer. Aber er ist nicht diese gefakten Abenteuer mit doppeltem Netz und Boden, sondern Gott hat echte Abenteuer für dich. Da geht's um alles. Gott möchte nicht nur mit dir irgendeine Kleinigkeit machen, sondern Gott möchte mit dir wirklich großartige Dinge tun, wo es um großartige Dinge geht, nämlich um das Leben von Menschen, um dein eigenes Leben. Kannst du dir das vorstellen? Gottes Wege sind etwas ganz Besonderes. Und das Erste, was ich tun möchte, ich möchte euch ein Stück aus dem Wort Gottes vorlesen, aus Psalm 78. Sag mal Psalm 78. Sag nochmal Psalm 78. ganz genau. Das Schöne ist, wenn ich das hier in Berlin tue, ist es auch 78. Wenn ich das irgendwo anders, manchmal bei den Angelsachsen, ne, das ist manchmal, die vertauschen da die Verse und die Psalmen, ist manchmal nicht alles in Ordnung, aber in Berlin ist alles in Ordnung. Rhein-Main-Gebiet ist selbe Bibel, preis dem Herrn. Psalm 78, 12 bis 21, da heißt es: Herr, ich erinnere mich an alles, was du getan hast, an alle Wunder, die du einst vollbracht hast. Ständig stehen mir deine Taten vor Augen, immer wieder muss ich an sie denken. Gott, deine Wege sind heilig. Gibt es einen Gott, dessen Macht, der deinen gleichkommt? Du bist der Gott der Zeichen und Wunder. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Du hast dein Volk durch deine Stärke befreit, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Gott, als dich das Rote Meer sah, da erhebten die Wassermassen, da erbebten die Wassermassen. Hier, die See wurde bis in ihre tiefsten Tiefen erschüttert. Der Himmel öffnete seine Schleusen, in den Wolken grollte der Donner und blitzende Pfeile zuckten hin und her. Donnerschläge ertönten aus dem Sturm, Blitze erhellten die Welt, die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führt durch das Wasser, deine Straße durch die mächtigen Wasser, doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Schafsherde hast du dein Volk diesen Weg geführt. Mose und Aaron waren deine Hirten. Ah, ich finde, das ist ein aufregendes Stück Wort Gottes. Ich liebe dieses Wort. Es beschreibt, es ist so hineingeschrieben, oder es erinnert an dieses Geschichte, als Israel von Mose wurde es ja befreit. Von Gott hat Mose geführt nach Ägypten und er hat gekämpft gegen den Pharao. Und dann gab es 10 Plagen und schließlich hat der Pharao gesagt, okay, ich lasse das Volk ziehen, ein riesiges Volk voller Sklaven, die damaligen Israeliten. Und sie durften dann rausziehen aus Ägypten und dann sind sie alle gegangen. Und wisst ihr, die sind nicht nur einfach gegangen wie Sklaven, sondern sie haben die Schätze Ägyptens mitgenommen. Sie haben so richtig abgeräumt. Verstehst du, die Ägypter waren gut drauf, die haben so alles in Gold gemacht, so wie Donald Trump, alles in Gold. Und die haben das alles mitgenommen, haben gesagt, Gott hat uns nicht nur berufen als Sklaven, nein, sondern der Pharao musste sie komplett ausstatten, komplett, tutto, completo, 5-Sterne-Einrichtung. Und dann sind sie rausgezogen aus Ägypten und dann sollten sie in der Wüste Gott treffen, denn Gott wollte dort mit ihnen sprechen, wollte sie dort zu ihrem Volk machen. Aber bevor das geschieht, kamen sie an ein Meer, und zwar an das Rote Meer. Und da standen sie da an diesem Roten Meer und haben gedacht, meine Güte, wie kommen wir da mit all diesen Menschen auf die andere Seite? Und sie haben schon überlegt, ob wir irgendwie verlaufen haben, ob sie vielleicht die richtige Richtung hatten, ob das alles richtig funktioniert hat. Aber sie standen da an diesem Roten Meer und in der Zwischenzeit hat der Pharao sich überlegt, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist einfach furchtbar. Jetzt haben wir gar keine Sklaven mehr, die sind alle weg. Das müssen wir alle selber machen. Und was machen wir denn jetzt? Und dann hat er Berater gehabt und die haben zu ihm gesagt, also Pharao, weißt du was, wir haben da die ganzen Leopard 2 Panzer noch in der Garage stehen, die könnten wir nehmen und könnten denen hinterherfahren. Und dann machen wir die platt. Und dann holen wir uns einige von diesen Sklaven wieder zurück und dann haben wir auch wieder Leute, die dann für uns arbeiten. Und der Pharao fand das super, diesen Vorschlag. Hat gesagt, genau das ist, was wir machen. Und dann sind die losgefahren mit 600 Streitwagen, keine Leopard 2, das ist jetzt die Interpretation von mir, aber starke Wagen, da sind die hinterher und da stand dieses Volk am Roten Meer und sie konnten nicht weiter. Und dann hat natürlich diese Armee gedacht, der Pharao, die Armee des Pharao, wow, jetzt haben wir sie. Das ist die Situation, in die dieser Psalm hineinspricht. Und ich möchte euch mal eine Karte zeigen, die habe ich euch mitgebracht. Ich hoffe, dass wir sie haben. Mal gucken, habt ihr die? Da ist sie. Schaut mal, genau. Und ich war vor einigen Wochen, bei einem Freund in Füssen. Füssen liegt hier unten. Hier ist Füssen. Und dann wollte ich wieder nach Hause. Und da, nach Hause, das steht der Band, zu Hause. Ne? Da wollten wir hin. Und mitten auf der Autobahn dann, ich fahre ein E-Auto, ein Tesla-E-Auto. Und da muss man immer mit dem GPS fahren, weil sonst geht die Batterie vorher leer. Und wenn man das nicht macht, dann hat man das Problem, dass man nicht so genau weiß, wie weit man kommt, weil so eine Batterie, die hält nicht so lange wie so ein Dieselauto, habe ich festgestellt. Ganz im Gegenteil. Man muss dazwischendurch mal chargen, nennt man das. Ja, nachladen, ein bisschen Energie aufnehmen. Und das war so, Manche lachen und sagen so, ach du meine Güte, wie kann man sowas machen? Habt ihr vielleicht schon ganz Unrecht. Jedenfalls, hier an dieser Stelle dachte ich, wir gucken mal, wo wir laden müssen. Ich habe zu Hause eingegeben und dann hat das Navigationssystem angefangen, darüber nachzudenken. Und irgendwie hat das Navigationssystem sämtliche Supercharger, so heißen die bei Tesla, so zum Nachladen, hat die einfach vergessen. Das heißt, der wusste nicht mehr, wo die Supercharger sind. Der hat einfach vergessen, wo die nächste Tankstelle ist. Stell dir das mal vor, keine Tankstelle. Und dann hat er zu mir gesagt, pass mal auf, und das ist der Weg jetzt, den ich hier drauf gemalt habe, das wäre der normale Weg. Aber die Idee war dann, von dem Supercharger hier von der Autobahn runterzufahren bei Ulm und dann hier durch das ganze Schwabenlandle durchzufahren, nicht nach Stuttgart, sondern hier so über Tübingen, Landstraße die ganze Zeit und irgendwann dann hier in Karlsruhe anzukommen. Wisst ihr, was sie gesagt hat, wie lange das braucht? 5 Stunden. 5 Stunden von da nach da. Dieser Weg da dauert 3 Stunden normalerweise. Und ich dachte, ich bin irgendwie nicht einverstanden mit dem, was das GPS sagt. Mit dem, was die mir als Wegweiser rausgibt. Ich dachte, meine Güte, da muss ja irgendwas verloren gegangen sein. Gibt es nicht da irgendwie einen Trick, irgendwas übersehen? Oder gibt es da ein ich war wirklich ein wenig frustriert, kannst du dir sicherlich vorstellen. Und wisst ihr, das ist ganz genauso mit den Wegen Gottes. Die Wege Gottes sind manchmal nicht die Autobahnen. Nicht die großen A1, A5, A7, sondern die Wege Gottes sind manchmal versteckt. Und wir wissen nicht so genau, wo sie sind. Aber die Wege Gottes sind da. Sie sind am Start. Und manchmal weiß unser GPS nicht, wo diese Wege sind. Und wir müssen herausfinden, wo sie sind. Wo diese Wege Gottes versteckt sind. Weil sie sind nicht einfach eingezeichnet automatisch in das, was wir in unser Leben hineinprogrammiert haben. Kannst du dir das vorstellen? Und wir brauchen deswegen manchmal die Wege Gottes. Und mein erster Punkt heute ist, ich würde gerne darüber sprechen, Gottes Wege sind in unseren Karten nicht verzeichnet. Sie sind ein Geheimnis. Gottes Wege sind häufig ein Geheimnis. Ich lese euch mal einen krassen, coolen Vers vor. Aus Psalm 103, Vers 7. Da heißt es, Gott hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Also, was steht hier? Gott hat Mose seine Wege wissen lassen und die Kinder Israels seine Taten. Und es beschreibt hier, dieser Vers, einen wichtigen Unterschied. Und erstmal hört sich das so ergänzend an, gleich an oder sowas. Ne? Aber wir müssen Folgendes wissen, die Kinder Israels, also das Volk Israels, war sehr, sehr pragmatisch unterwegs. Vielleicht so wie wir. Wir sagen so, das Ergebnis zählt. Ne? So nach dem Motto, ist eigentlich egal, wie wir da hinkommen, die Hauptsache, der Kuchen schmeckt. Egal, wie er gebacken worden ist. Aber am Ende des Tages wäre es cool, wenn es nice ist, wenn es schmackhaft ist, oder? Wir denken uns auch nicht so viel dabei, wenn wir irgendwelche Klamotten kaufen oder sowas. Meistens denken wir wahrscheinlich einfach, die Hauptsache, es muss gut aussehen. Das Ergebnis zählt. Und wisst ihr, das Volk Israel war ganz genauso. Sie haben gesagt, die Hauptsache, sie sehen das Ergebnis, das, was Gott anbietet am Ende des Tages. Aber Mose war ein bisschen anders. Mose wollte mehr wissen. Er wollte wissen, wie es dazu gekommen ist. Er interessierte sich dafür, wie Gott Dinge tut. Auf welche Art und Weise Gott Dinge tut. Und das Krasse ist, wenn du die Geschichte liest im Alten Testament, die meisten Taten, die Ergebnisse, wurden durch Mose freigesetzt. Er war gar nicht interessiert in die Taten häufig, er war interessiert in den Wegen. Aber ich glaube, da ist ein großes Geheimnis drin, dass wir, manchmal sind wir so sehr interessiert, wir wollen im Gebet das und das haben. Egal wie es kommt, das und das, wir sagen, oh, das, egal, wir wollen Heilung, wir wollen finanzielle Versorgung, wir wollen Berufung, wir wollen all da hinein und wir sind nur interessiert an dem, was Gott gibt, aber wir sind nicht interessiert daran, wie Gott diese Dinge zu uns bringt oder wie wir zu diesen Dingen kommen. Und ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, wenn wir verstehen, dass es gut und wichtig ist, die Wege Gottes kennenzulernen. Sie sind nicht offensichtlich, sondern sie sind geheimnisvoll. Wisst ihr, wir wollen einfach sehen, dass Errettung passiert. Wir wollen sehen, dass Menschen, und wir wissen, wir wollen den Segen, wir wollen die Heilung, wir wollen ein gutes Leben. So, Gott gibt uns ein gutes Leben. Kennst du das Gebet? Gott gibt uns ein gutes Leben. Halleluja, Jesus, heute Morgen bin ich hier, gib mir ein gutes Leben, segne mich. Amen. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Das ist ein gutes Gebet. Sehr powerful, aber sehr, sehr ergebnisorientiert, oder? Und selbst in der Berufung denken wir, meine Güte, wie komme ich dahin, was Gott für mich hat? Und wir denken, Berufung ist ein Produkt, was Gott irgendwann vom Himmel, so wie ein Fernseher, kommt dann einfach vom Himmel runter, zack, und dann haben wir das Empfang. Bam, sind wir in unserer Berufung drin. Und manchmal hat Gott vielleicht in unserem Leben so mehr den Platz eines Lebenscoaches, so der uns so beibringt, der so unser Leben improved. So nach dem Motto, wir stellen ihn ein und sagen, Gott macht unser Leben besser. Wie können wir unsere Emotionen in den Griff bekommen? Wie können wir unsere Probleme an den Start bekommen? Wir sagen, Gott, sei mein Problemlöser. Wir würden ihn gerne dazu einsetzen. Wir lesen Bücher, wir hören Podcasts, um alles zu tun, um endlich das zu kriegen, was wir bekommen. Und wir sind interessiert an einem glücklichen Leben. Wer will kein glückliches Leben? Ist irgendjemand hier, der sagt, ich bin total happy mit einem unglücklichen Leben? Ist irgendwie Widerspruch in sich selbst, ne? Ist eine merkwürdige Sache. Jeder ist interessiert daran, gutes Leben zu führen. Stimmt das? Das stimmt, oder? Seid ihr noch da? Preis dem Herrn. Aber wisst ihr, das Problem ist, wenn wir dann an den Punkt kommen, an dem wir endlich das kriegen, was wir die ganze Zeit wollten, wenn wir endlich das haben, was wir die ganze Zeit gefragt hatten, wenn wir endlich das Geld haben, wenn wir endlich das Haus haben, wenn wir endlich die Familie haben, wenn wir endlich die Beziehung, wenn endlich diese Dinge da sind, dann geschieht etwas ganz Sonderbares mit unserem Herzen. Ist das schon mal aufgefallen? Unser Herz ist dann nicht so glücklich und sagt dann, Gott, danke, dass du mir das geschenkt hast, sondern häufig, nicht immer, häufig geht es in zwei Richtungen. Häufig geht es in zwei Richtungen. Und weißt du, was passiert, wenn wir nicht bekommen, was wir fragen? Auch dann geht unser Herz in zwei Richtungen. Wisst ihr, was mit unserem Herz? Unser Herz tendiert entweder zur Rebellion oder zur Religion. Religion bedeutet, dass wir uns verlieben in Regeln. Dass wir uns verlieben in, wie Gott funktioniert. Dass wir uns verlieben in Theologie und denken, diese Theologie, das ist unser Framework, in dem wir uns mit Gott bewegen. Und wenn wir Gott auf diese und jene Art und Weise behandeln und wenn wir uns selbst so und so verhalten, dann wird Gott dies tun in unserem Leben. Und Religion, wir sind gerade als Deutsche sehr anfällig dafür. Weil wir natürlich, weil Gott hat uns so viele kluge Gedanken geschenkt und wir denken, dass wir irgendwie Gott in unsere klugen Gedanken hineinpressen können. Eine Idee davon bekommen und sagen, oh, und deswegen wir neigen zur Religion. Wir neigen dazu, unser Leben religiös anzuhauchen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht wollen. Aber die andere Seite ist die, wenn wir nicht bekommen, was wir gerne hätten, dass wir zur Rebellion neigen. Das bedeutet, dass wir dann völlig sagen, oh, das alles macht überhaupt gar keinen Sinn. Wie viele Menschen, wie viele Christen heutzutage schmeißen ihren ganzen Glauben über Bord, sagen, oh, die Bibel hat überhaupt gar nicht recht, das ist ein altes Buch und du musst es durch die Zeit hindurch lesen und dann verstehen auf irgendeine kritische Art und Weise und dann sagt es uns eigentlich nur noch ganz am Ende, dass irgendwas, was wir gar nicht mehr richtig nehmen können. Und wir merken, entweder unser Herz neigt zur Religion oder zur Rebellion. Und ich will dir etwas verraten. Die Wege Gottes sind genau dazwischen. Sie sind genau dazwischen. Gottes Wege sind genau dazwischen. Und sie beschützen uns vor dem einen oder vor dem anderen. Vielleicht, du guckst mich so an heute, als ob du sagst, Tore, ich habe keine Ahnung, was du meinst mit Rebellion. Ich bin kein rebellischer. Aber vielleicht wenn du dich erinnerst und an die eine oder andere Frage, die du hast und Wenn du dann doch das tust, was du gerne willst, weil du es besser weißt, obwohl Gott gesagt hat, das ist das, was ich mit Rebellion meine. Das ist mit dem, was immer wieder hochkommt und sagt, ich muss es selbst tun. Ich bin mein bester mir selbst Versorger. Gott weiß nicht, was ich brauche. Ich weiß es. Und beides ist keine gute Idee. Keines ist gut, keine gute Idee. Wisst ihr, aber Gottes Wege zu kennen ist nochmal etwas ganz anderes, als einfach nur etwas zu wissen oder irgendeine, ja, wie so irgendeine Regel zu kennen. Es geht nicht, bei Gottes Wegen geht es nicht so sehr darum, dass wir mehr wissen oder dass wir mehr studieren oder dass wir eine bessere Bildung haben oder dass wir schlauer sind, sodass man irgendwie sagen kann, die Wege Gottes kann man irgendwie an der Universität einen Abschluss zu machen, das kann man nicht. Das, so sind die Wege Gottes nicht. Wenn das so funktionieren würde, dann würden das alle von uns studieren, oder? Dann würden wir sagen, ja, come on, das wäre das Beste, was man machen kann. Aber so funktioniert das nicht. Man kann das nicht einfach so in seinen Kopf hineinbekommen, sodass man das dann weiß, sodass man das dann genau sieht, wie das ausgeht. Wisst ihr, Gott ist, wir müssen Folgendes wissen, Gott ist so viel größer, als wir denken. Er ist so viel größer, als wir denken und als wir wissen. Ich bin manchmal so erstaunt von Leuten, die als Frokis aufgewachsen sind. Kennt ihr Frokis? Fromme Kinder. Frokis. Und die dann so sagen, ich weiß alles, habe ich alles schon gehört, ich kenne das von Kindheit an. Und da frage ich mich, ja, du hast Informationen über Gott, aber kennst du wirklich die Wege Gottes? Das ist meine Frage, weil dann würdest du nicht sagen, ich bin gelangweilt, sondern du wirst sagen, mein Leben ist wie ein Thriller, jeden Tag, weil ich kenne die Wege Gottes und wie sie so drauf sind und wie Gott so drauf ist. Ich habe sie erlebt. Ich weiß, wie es ist, mit 180 auf der Autobahn Gottes unterwegs zu sein. Ich weiß es, zu stehen am Meer, am Abgrund und nicht mehr zu wissen, wo ist der nächste Schritt. Aber ich weiß, da ist ein Weg. Das ist was ganz, ganz anderes, als nur irgendetwas zu wissen. Wisst ihr, viele, viele Jahre lang dachten wir Menschen, wir könnten nicht fliegen. Und wisst ihr wieso? Weil wir haben eine Sache erkannt. Es gibt ein Prinzip, das nennt sich Schwerkraft. Pups. Alles fällt auf den Boden. Und dann kam jemand und hat gedacht, ja, das stimmt, es gibt das Prinzip der Schwerkraft. Pups. Aber es gibt noch ein anderes Prinzip, das Prinzip der Aerodynamik. Und man hat herausgefunden, das war schon immer da. Das wurde nicht irgendwo, das haben wir nicht uns ausgedacht, dass wir Menschen gedacht haben, oh, sondern es war schon immer da. Gott hat es einfach, das war immer da. Und Gott war auch nicht erstaunt und hat gesagt, das ist ja krass. Oder so, wisst ihr? So manchmal denken wir, dass Gott ein alter Mann ist, der irgendwie da oben sitzt und denkt so, der hinter dem Mond lebt. Der hat das alles versteckt, all diese Sachen. Aerodynamik. Hat gedacht, endlich kriegen sie es raus. Haben nur ein paar tausend Jahre dafür gebraucht, um ein Flugzeug zu entwickeln. Ist ja der Hammer. Oder Elektrizität. Du denkst nur, das ist eine Erfindung von irgendwelchen super smarten Leuten. Das wurde entdeckt. Es war schon immer da. Gott hat es einfach, hat es geschaffen. Es ist schon immer am Start. Wir können damit erst umgehen seit 200 Jahren oder 150 Jahren oder so etwas. Sie wurde entdeckt. Und wie wir sie nutzen und was wir damit machen können. Am Anfang haben wir gedacht, oh, es ist ganz schön kribbelig. Und wenn, und Elektrizität, die noch ein bisschen stärker wird mehr als kribbelig. Richtig. Warm auch und so. Oder wir haben Öl entdeckt und dachten, was machen wir mit der Soße? Was sollen wir damit anfangen mit diesem ganzen Schlamm? Das dachten damals viele. Und heute, die Emirate? Ja, die haben gewonnen, weil keiner wollte das haben. Und daraus wird so viel gebaut aus Öl und so viel können wir daraus machen. Oder Penicillin. Einige von euch weiß, die sind Ärzte und so. Und Penicillin ist eine Revolution, aber es ist nicht so, dass wir das erfunden haben, sondern wir haben es gefunden. Und das hat alles verändert. Es hat so etwas Neues gebracht. Und ich glaube, die Wege Gottes sind ganz genauso. Es ist etwas, was wir finden und es in unserem Leben. Und wir sagen, es bringt uns auf ein neues Level mit Gott. Es bringt den Durchbruch, von dem wir immer sprechen, was in seinem Wort drinsteht. Aber es zeigt uns den Weg dorthin. Wisst ihr, da gibt es Apostelgeschichte 19. Und da kommen die Jünger, oder sagen wir mal so, Paulus ist da unterwegs nach Ephesus. Und da auf einmal findet er, es heißt dort nur, er findet dort Jünger. Ich habe mir überlegt, wie das in einer Stadt mit 25.000 Menschen irgendwie funktioniert. Er findet Jünger. Ob es da eine Ausstellung gab oder sowas. Ich habe echt keine Ahnung. Also wie manchmal die Bibel, da denke ich mir, wie kann das sein? Ich meine, geh doch mal nach Berlin und finde. Verstehst du, das ist eine kleinere Stadt und finde etwas. Nicht so leicht, aber es heißt dort, sie fanden Jünger. Und Paulus hat gesagt, aber irgendwie seid ihr gut drauf. Und sie kannten den Namen Jesus auch und so weiter. Aber gleichzeitig haben sie gemerkt, diese Jünger, denen fehlt irgendwas. Und dann haben sie gesagt, sag mal hier, wie ist das so? Was glaubt ihr? Und sie haben so gesagt, ja, wir sind getauft auf die Taufe des Johannes. Oh, auf die Taufe des Johannes, aha. Und ist das alles? Ja, das ist, was wir glauben. Wir sind getauft auf die Taufe des Johannes. Oh, das ist großartig, aber wusstet ihr, dass es eine Taufe auch noch gibt von Jesus? Im Heiligen Geist? Nee, davon haben wir noch nie gehört. Was ist das denn? Und dann hat er angefangen zu predigen und dann hat er ihnen diesen Weg Gottes gezeigt und dann haben sie ein Upgrade bekommen. Was meinst du, wie wichtig dieses Upgrade war für die Jünger dort in Ephesus gewesen? Die waren Mutterseelen allein und hatten an Jesus geglaubt und haben da großen Spaß dran bestimmt gehabt, aber es war schwierig gewesen. Aber mit dem Heiligen Geist ist eine neue Dimension aufgekreuzt. Das kannst du dir doch vorstellen, oder? Ein neuer Weg, den kannten sie nicht, aber da war er. Wow, die ganze Zeit war er da. Paulus kam und hat ihnen das erzählt. Das ist gut. Oder Jesaja 55, kennt ihr 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Gott hat so viel mehr Ideen, als wir uns überhaupt denken können. Wenn wir denken, dass wir Gott hineindenken oder begreifen können, dann sind wir schon verrückt. Dann sind wir schon völlig aus dem heraus, was Gott tun möchte. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, und das ist mir so wichtig, ich möchte es dir sagen, es gibt mehr zu entdecken. Da ist mehr zu entdecken. Das ist noch nicht fertig. Das, was du weißt, ist noch lange nicht das, was du erleben wirst. Ist noch lange nicht in das, was du gehen wirst. Ist noch lange nicht das, was Gott mit dir tun will. Dein Wissen ist weit hinter dem, was Gott in deinem Leben machen will. Kannst du dir das vorstellen? Gottes Wege zu kennen bedeutet mehr und mehr Gott selbst zu kennen, persönlich. Und nicht nur von dem, was andere sagen über den Gott, sondern ihn persönlich zu kennen. Ist es gut? Ist es eine gute Idee? Seid ihr noch da? Ich weiß, Berliner sind laut eigentlich. Ich glaube, Berliner sind laut, stimmt das? Berliner sind laut. Wisst ihr, ihr Lieben, ich möchte euch das wirklich ans Herz legen, weil ich weiß, wie das ist. Das ist ehrlich gesagt mit dem Mainzern ganz genauso. Überall sind wir Menschen gleich. Eine Predigt oder so ist keine Informationsveranstaltung, weil wenn es um Informationen ginge, könnte ich das viel, viel effizienter machen. Und ich gebe euch ein Buch und sage, hier, guck mal, lese mal oder Tape oder so. Aber wenn du ins Haus Gottes kommst und wir predigen, dann ist es etwas, was Gott mit unseren Herzen machen will. Gott will unsere Herzen verändern. Und deine Ohren sind sozusagen, wie soll ich sagen, sie sind nicht das Ende, sondern sie sind der Anfang. Mit den Ohren lässt du so die Worte Gottes hinein in deinen Kopf und dann kannst du entscheiden, was du mit den Worten machst. Aber Gott möchte nicht nur in deinen Kopf hinein. Weißt du, wo er hin will mit den Worten, die er hat, mit seinem Wort? In dein Herz. Und er möchte dein Herz verändern. Das ist, was wir tun mit seinem Wort. Amen. Und wisst ihr, wie wir etwas in unser Herz reinbekommen? Da gibt es eine Connection zwischen unserem Mund und unserem Herz. Und wann immer wir unseren Mund benutzen und zum Beispiel sagen Amen oder cool oder ja oder was auch immer, Zustimmung nur oder so, da geben wir unserem Herzen einen Ruck und sagen, das, was gerade gesagt worden ist, das nehme ich an. Das möchte ich glauben, das möchte ich, dass es hier in meinem Herzen landet. Ist es gut? Deswegen ist es nicht ganz unwichtig, dass du auch ein bisschen dabei bist. Kommen wir zu dem Psalm. Schaut mal, hier geht es um die Wege Gottes und es beginnt aber damit, und es ist interessant, alles beginnt damit, wenn wir die Wege Gottes in unser Leben, wenn wir sie kennenlernen wollen, wenn wir sie sehen wollen, wenn wir sie erkennen wollen, alles beginnt damit. Es heißt hier in Vers 13, ständig stehen mir deine Taten vor Augen, immer wieder muss ich an sie denken. Und die Einheitsübersetzung sagt, ich erwäge, das hörst du selten auf der Straße, das Wort erwäge. Ich erwäge alle deine Taten, will nachsinnen über dein Tun. Das heißt, da ist etwas, es beschäftigt mich. Es ist in mir drin, die Taten, die du Gott getan hast, sie sind, oftmals denken wir in dieser Kategorie, wenn wir die Bibel lesen, dann sagen wir, ja, das ist ein Dinge, die hat Gott irgendwann mal getan, sind Geschichte. Damals hätte ich gerne mal gelebt, so Ich muss ja sagen, ich hätte es auch gerne mal gesehen bei dem Pharao, wie diese 10 Plagen am Start waren. Da hätte ich super gerne gesehen, wäre ich gerne live dabei. Ich bin so froh, dass es heute Kino gibt, dass das alles nachgedreht wird. Ist mal fast wieder bei. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, weil wir nicht genau wissen, wie es war. Ne? Aber manchmal denken wir, das sind alles so Stories, das sind so ja, altes Zeug und ja, es ist Geschichte. Wir sagen, es ist Geschichte, es liegt hinter uns, es hat keine Verbindung mit uns in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht ist es gut zu wissen, aber ja, aber wisst ihr, die Bibel hat eine Sache, hält sie ganz, ganz stark hoch und das ist eine Erinnerungskultur. Sie sagt immer wieder und immer wieder, erinnere dich, erinnere dich. Sie spricht zu allen Generationen, erinnere dich. Und manchmal denken wir, wieso, wenn Gott derselbe Gott ist, der damals gewirkt hat bei Mose gegen den Pharao, wieso macht er nicht dasselbe mal hier in Berlin? Das wäre doch mal eine coole Sache mit unserem Bundeskanzler Scholz, oder? Das wäre doch mal eine super Sache, ihm zu zeigen, hey, Herr Scholz, schau mal, Gott ist lebendig. Das wäre doch klasse, oder? Ja, also die ein oder andere etwas abgemilderte Plage über Berlin käme. Ausgenommen natürlich die Häuser Gottes. Da würden wir uns drüber freuen. Da würden wir sagen, oh, das wäre großartig. Das wäre eine gute Sache. Und dann würden wir sagen, oh, das ist vielleicht, von was wir träumen. Vielleicht ist es sogar das, was du betest. Ich weiß nicht genau. Aber, und wir fragen uns, wieso kann Gott nicht dasselbe machen? Ich will jetzt sagen, Gott kann dasselbe machen. Nur, wenn wir von Geschichte reden, dann reden wir eigentlich immer von Menschen, die tot sind, die etwas getan haben, irgendwann mal, und diese selbe Person existiert gar nicht mehr. Und wenn wir von Cäsar sprechen, dann reden wir von einem Kaiser, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der bestimmte Dinge getan hat, aber er ist tot, er liegt irgendwo begraben und wahrscheinlich ist er Staub mittlerweile, komplett. Und wir wissen nicht viel über ihn, außer das, was er selbst geschrieben hat und wie glaubwürdig ist, was er geschrieben hat. Naja, anyway. Wir glauben es. Wir glauben jedes Wort, was er geschrieben hat, weil er hat es ja geschrieben selber. Naja, anyway. Die Sache ist, er ist tot. Aber Gott ist nicht tot. Gott hat das erlebt. Und im Petrusbrief heißt es, für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Für ihn war die ganze Sache mit Jesus vorgestern. Und die Sache mit Mose vor 2 Wochen. Und wir müssen eine Sache wissen, für Gott ist es einfach langweilig, sich zu wiederholen. Er sagt, habe ich doch gerade erst gemacht. Wo ist euer Problem? It's done. Und er möchte, dass wir verstehen, dass wir uns connecten mit dem lebendigen Gott, der das, was er getan hat, er ist immer noch der Gott, der das tut. Er ist nicht in den Humanismus zur Überzeugung gekommen, die heute nicht, er ist immer noch dieser Gott. Mit dieser Kraft, mit dieser Macht. Er kann immer noch diese Dinge tun. Er ist derselbe Gott. Er ist der Gott, der Jesus Christus gesandt hat in diese Welt hinein. Das ist immer noch derselbe Gott. Und die Bibel sagt uns etwas. Sie sagt uns ja, das eine ist, wenn wir die Vergangenheit kennen, wenn wir sie wissen in unserem Kopf. Und das andere ist, wenn wir etwas erleben. Das ist ein Unterschied, oder? Ich muss zugeben, es ist ein Unterschied, ob du von Honig redest. Ich kann dir sagen, Honig ist süß. Aber es ist mehr. Da ist ein anderer Geschmack noch drin. Und es schmeckt wie Blüten. Es schmeckt wie es riecht. Es schmeckt wie du riechst. Und ich kann dir das erklären. Und du sagst dir, ah, interessant. Aber ich sag dir etwas, wenn du es probierst, dann erlebst du es. Und dann sagst du, das ist anders. Und das ist genau so auch mit Gott. Wir können Dinge hören, wir können Beschreibungen hören, aber der Punkt muss kommen, an dem wir erleben, wer dieser Gott ist. Und es ist interessant, weil die Bibel sagt etwas, dass wenn wir anfangen, uns zu erinnern, wenn wir anfangen, uns aktiv zu erinnern an das, was Gott getan hat, dass das ein Transfer ist von dem, wer er ist, in unser Leben hinein. Er möchte, dass diese Taten uns berühren, und zwar so berühren, dass sie uns bewegen, dass wir Gott erleben, und zwar denselben Gott, der die Taten getan hat in der damaligen Zeit. Stellt euch vor, was Jesus getan hat. Stellt euch vor, wie er Menschen berührt hat, wie er blinde Augen geöffnet hat, wie er gesprochen hat zu der tauben Person und sie konnte hören. Stellt euch vor, wie er zu der Schwiegermutter des Petrus gesprochen hat und sie wurde gesund. Stellt euch vor, wie er gerufen hat zu der toten Person, die da gelegen hat, wie er seinen Freund herausgerufen hat. Und sie kam heraus. Stellt euch vor, dieser selbe Jesus. Und das ist, was die Bibel sagt. Fang an, das zu denken, was Gott getan hat. Fang an, das zu überlegen, dich zu erinnern an das, wer Gott ist. Ist es derselbe Gott, derselbe Jesus, der für dich das tun kann, was er dort getan hat? Kein Unterschied. Er ist dieser Gott. Und es transferiert etwas von dem, von dem Honig, von dem Erleben in unser Leben hinein. Wie häufig denken wir gerne an das alles, was Gott noch nicht getan hat und füllen damit unser Herz, statt daran zu denken, was Gott bereits getan hat. Stimmt das? Das war ein guter Punkt. Ganz ehrlich, ich bin selbst voll erbaut von diesem Punkt. Ich hoffe, du auch ein kleines bisschen. Habt ihr es? Habt ihr es? Füll deinen Kopf mit dem, was Gott schon getan hat. Und fang nicht an, deinen Kopf zu füllen mit dem, was Gott noch nicht getan hat. Häufig sind wir so leer in uns, weil wir nur an das denken, was noch nicht da ist, statt zu glauben an das, was schon da ist. Und er ist derselbe Gott, was er getan hat für damals diese Menschen, für Maria getan hat, was er getan hat für Matthäus, was er getan hat für all diese lahmen Menschen, das kann er für dich auch tun und er will es für dich tun. Er ist derselbe Gott. Deswegen füll deine Gedanken, erwäge immer wieder in deinem Herzen, wer dieser Gott ist, dem du dienst und das er lebt. Und dass es für ihn gerade gestern war, als das, was er getan hat. Und es ist für ihn keine große Sache, es in deinem Leben zu tun. Ist das gut? Dann der mittlerweile, wo sind wir denn? Der mittlerweile, die läuft zurück, die Uhr. Gut. Dritter Punkt. Gott hat einen Weg für dich. Ich will fast schon sagen, er hat ihn vorbereitet und sein Name steht an dem Weg. Er ist für dich da. Ich stelle mir das so vor, als er diese Autobahn gebaut hat, oder es war eine Autobahn, verstehst du, da stand ein Volk von 2 Millionen Menschen an dem Roten Meer. Was auch immer er da gebaut hat, durch das Rote Meer hindurch, das war eine Straße. Dagegen war das Projekt, was ihr hier vor der Tür habt, was irgendwie 100 Milliarden gekostet hat oder so ähnlich, oder 10 oder was auch immer, wegen den 150 Metern Autobahn, das war gar nichts dagegen. Gott hat da einen Weg in der Ewigkeit vorbereitet oder bei der Schöpfung vorbereitet. Und dann hat er zu dem Meer gesagt, das Meer ist dann gekommen, das Rote Meer ist gekommen. Er hat gesagt, ja, aber hier ist doch eigentlich Meer. Und Gott hat gesagt, ja, ich werde mich wieder melden. In ein paar tausend Jahren schaue ich vorbei und dann weißt du Bescheid. Dann gibst du die Straße wieder her. So stelle ich mir das vor. Und das Rote Meer, alles klar. In der Zwischenzeit mache ich mich locker hier. Und dann heißt es in diesem Psalm, als das Rote Meer Gottes Herrlichkeit sah, sagt es, ich mache mich um Acker. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Vielleicht geht es dir genau so. Vielleicht bist du eingekesselt. Du kannst nicht mehr zurück. Du weißt nicht mehr, wie du nach vorne kommst. Du denkst, vorne ist keine Zukunft mehr. Es ist keine Option. Es ist nur noch der Untergang. Es ist nur noch, ich kann nicht schwimmen. Ich kann mein Leben nicht weiter nach vorne bringen. Ich kann keine Entscheidung treffen. Vielleicht weißt du nicht, wie du da hinkommen sollst, aber ich will dir etwas sagen. Gott hat einen Weg für dich vorbereitet. Er ist da. Er ist da. Er ist vielleicht noch nicht sichtbar für dich, aber Gott hat diesen Weg bereits seit Jahrhunderten für dich am Start. Weil du bist kein Zufall. Du bist keine Überraschung für ihn. Er hat nicht gedacht jetzt, ach du meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass jemand sich so große Schwierigkeiten bringen kann wie du. Berliner sind so kompliziert, habe ich nicht auf der Rechnung gehabt. Wie kommt das denn? Sondern er hat gesagt, nein, nein, nein. Seit Anbeginn der Zeit hatte er für dich schon einen Weg. Er hat gesagt, der Tag wird kommen, an dem ich diesen Weg offenbare und die Zeit kommt und das Verborgene wird sichtbar. Das GPS Gottes ist, was auch immer du denkst über die Zeit dieser Kirche, was auch immer du denkst über das, über die Zeit deines Lebens. Ich will dir sagen, Gott hat einen Weg. Gott hat einen Weg und es ist nicht Weg B oder C oder so etwas, sondern es ist ein Weg, den er, eine Straße heißt es hier, eine Straße, auf der du gehen kannst, auf der du rennen kannst, auf der du dich fortbewegen kannst. Straßen sind befestigte Untergründe, auf denen du Weißt du, das Gegenteil von dem, wenn du das schon mal hattest, warst du schon mal in der Wüste oder so, oder in irgendeinem Wald oder sowas ohne Wege, das ist furchtbar. Du kommst schon voran, aber es ist so anstrengend. Du musst deine Füße so hochnehmen, um über das Gestrüpp drüber zu laufen. Wenn du in der Wüste bist und es ist nur am Strand, kannst du das mal ausprobieren. Du versuchst zu laufen, das ist alles viel, viel schwieriger. Was wir brauchen, sind Wege. Und Gott hat einen Weg für dein Leben. Ich will dir sagen, es gibt einen Weg zu deiner Heilung. Es gibt einen Weg Gottes zu deiner finanziellen Freiheit. Es gibt einen Weg für eine gesunde Familie. Es gibt einen Weg für Rettung. Gott möchte Rettung schenken für die Berliner hier. Hier in Hohenschönhausen, ist das richtig? Aber darüber hinaus, Gott möchte Rettung schenken. Und die Berliner sind nicht so hart. Nein, 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 nein. Das Evangelium Gottes ist härter. Es ist krasser. Es ist powervoller. Es kann es tun. Und deine Krankheit ist nicht so schwer für Gott. Deine Probleme sind für ihn nicht zu kompliziert. Gott hat einen Weg für dich vorbereitet. Die Frage ist, bist du bereit, diesen Weg zu sehen? Bist du bereit, diesen Weg zu suchen? Bist du bereit, diesen besonderen Weg Gottes für dich in Anspruch zu nehmen? Das ist schon der übernächste Punkt. Erkenne das Besondere der Wege Gottes, damit du nicht an ihnen vorbeigehst. Ich kenne so viele Christen, die gehen vorbei an dem, was Gott für sie vorbereitet hat, weil sie nicht erkennen, da ist der Weg. Wisst ihr, dass Gott dieses Volk ganz bewusst an diese Stelle geführt hat? Er hat gesagt, da sollen sie hingehen. Warum? Weil er wusste, da ist der Weg. Gott weiß, wo du hin musst, damit er dir den Weg zeigen kann. Du denkst, du stehst jetzt hier da und denkst, hier gibt's keinen Weg. Hallo, hier gibt's nichts, hier gibt's nur Wasser. Hier gibt's nur Wüste, hier gibt's nur Wasser, hier gibt's gar nichts. Gott hat einen Weg für dich. Erkenne den Weg Gottes in deinem Leben. Erkenne, dass Gottes Wege einzigartig sind. Vers 14, da heißt es, Gott, deine Wege sind heilig. Gott, deine Wege sind heilig. So häufig versuchen wir, die Wege anderer zu kopieren in unser Leben hinein, oder? Wir gucken uns an, was hat er getan für Joshua? Was hat er für ihn getan? Und wir gucken ihn an und wollen das kopieren. Das, was er hat, will ich auch haben. Aber wir vergessen, dass Gottes Wege sind heilig. Das bedeutet, sie sind einmalig. Gott, ich bin Informatiker, habe ich ja erzählt. Ne? Und wisst ihr, was meine Lieblingstastenkombination war? Ist Copy-Paste. Du kannst einen Haufen Geld verdienen mit Copy-Paste. Die meisten Programmierer machen nichts anderes als Copy-Paste. Deswegen gibt es heutzutage künstliche Intelligenz, weil die macht Copy-Paste. Und das ist Wahnsinn. Und jeder, der Informatiker ist, wird sagen, stimmt, du hast recht. Das ist einfach nur Copy-Paste, aber bei Gott ist es nicht Copy-Paste. Deine Wege, die Gott mit dir geht, sind für dich vorbereitet. Sie sind einmalig, sie sind heilig, sie kommen von Gott, sie kommen von ihm. Lauf daran nicht vorbei. Weißt du, Gott wird wahrscheinlich das, was er getan hat für Lukas, nicht auf die gleiche Art und Weise für dich tun. Er wird es auf eine andere Art und Weise tun, weil Gott ist so unendlich kreativ. Nicht ein Blatt in dieser Welt ist gleich. Wieso sollte er mit dir den gleichen Weg gehen? Warum sollte er das machen? Wenn unsere Kreativität am Ende ist, ist erst am Anfang. Da geht's erst los bei Gott, oder? Ist hier, da, Gottes Wege benutzen keine Tricks. Es ist heilig, heißt es hier. Es ist kein Geschmäckle, es ist kein Betrug in ihnen. Gottes Wege benutzen sich nicht auf Kosten Dritter oder anderer, sondern Gottes Wege sind Gottes Wege. Sie sind für dich, sie sind gerecht. Sie sind frei von Schuld, frei von dem Benutzen anderer Menschen. Das sind Gottes Wege. Gottes Wege müssen wir suchen. Gottes Wege müssen wir suchen. Das ist, was die Bibel sagt in seinem Wort. Immer wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. Er liebt das, was wir ihn suchen. Und es ist nicht so schwierig, ihn zu suchen. Manche Leute sind schon super verzweifelt, wenn sie eine halbe Minute gebetet haben und denken, wann sind endlich die 5 Minuten rum, die ich mir eingestellt habe. Und so ging es dir am Anfang auch, als du gebetet hast. Mir ging es so. 20 Sekunden habe ich alles gebetet, was ich wusste. 20 Sekunden. Aber da ist so viel mehr. So viel mehr, ihn zu suchen. Und es ist nicht so lange. Gott ist nicht schwierig zu finden. Ganz und gar nicht. Oh man, ihr Lieben. Preis dem Herrn. Soll ich ein paar Punkte mal überspringen mal ein paar Punkte für euch, oder? Seid ihr noch da? Es gibt so vieles über die Wege Gottes zu wissen. Und ich möchte nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, heute war der Pastor da, der hat mir vorgeschwärmt von dem Wegen Gottes, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das will ich auch nicht. Ich will dir sagen, Gottes Wege sind eine Offenbarung. Und obwohl du sie suchst, kannst du sie nicht in deinem Kopf, wie soll ich sagen, umfassen, den Plan ergründen und dann selbst herausstellen, sondern Gottes Wege sind eine Offenbarung. Weißt du, was das heißt? Das bedeutet, du hast gar keine Ahnung und der Vorhang fällt und du siehst. Nicht, weil du so schlau bist, sondern weil der Vorhang gefallen ist und du siehst, was Gott sagt. Was hinter dem Vorhang ist, wird offenbar. Das ist, was Offenbarung ist. Offenbarung bedeutet, Gott zeigt dir etwas, wo du nicht 1000 Jahre hinkommst. Wo du, was auch immer du weißt, wie intelligent du auch sein magst, wie viele Menschen du kennst, wie viel Geld du auch immer haben kannst, du kommst daran nicht ran. Offenbarung ist der Schlüssel, der liegt allein bei Gott. Und er möchte dir Offenbarung schenken über seine Wege. Ist es gut? Deswegen ist es super leicht, daran zu kommen, es ist super schwer. Weil eigentlich hast du keine Chance, wenn Gott sich nicht offenbart. Wirst du es nicht finden. Aber hier ist der Deal. Gott will sich offenbaren. Er will dir zeigen seine Wege. Er hat sie versteckt. Wer kennt Leute, Eltern, die am Ostermorgen Eier verstecken mit dem Ziel, dass die Kinder es niemals finden? Gibt es solche Eltern hier im Raum? Bitte melden beim Sozialamt Berlin. Das gibt es nicht. Und Gott hat Dinge versteckt in der Schöpfung für dich. Mit einem Ziel, dass du sie findest. Dass du sie findest. Dass du herausfindest, wo diese Dinge sind. Das ist, was Gott will. Er will sich offenbaren. Das ist, was er tut. Oh man. Und es kostet etwas. Gottes Wege finden wir, indem wir ihm gehorchen, auch wenn es nicht klappt. Und nicht immer klappt alles, oder? Wenn wir denken, wir haben Gott gehört, dann tun wir etwas und dann merken wir, oh, das war furchtbar töricht. Das war keine gute Idee. Und wir schämen uns dafür, weil wir vielleicht haben es noch gesagt, wir haben vielleicht allen möglichen Leuten erzählt davon und dann nehmen wir uns in unseren Herzen vor, wir werden nie wieder der Stimme Gottes gehorsam sein, weil wir uns so sehr schämen. Ich will dir heute Morgen sagen, das ist ein großer Fehler. Das ist ein großer Fehler. Tu es wieder und wieder und wieder, weil du wirst immer besser Gott hören. Du wirst immer besser Gott hören. Letzte Woche, da habe ich ein Wort gehabt für einen Bruno und für einen Helmut. Bruno oder Helmut. Und ich habe das gesagt, ich habe ein Wort für Bruno oder Helmut. Und keiner war da. Keiner hat sich gemeldet und gesagt, naja, was soll ich machen? Ich meine, das ist halt, was ich gehört, Bruno oder Helmut. Und dann habe ich das Wort für mich behalten, was Gott sagt zu Bruno und Helmut. Weil ich war so ein bisschen, ich wollte nicht, wie soll ich sagen, noch dümmer dastehen vor den Erstbesuchern und wollte, dass die Leute ihre Freunde mitbringen, weil Weisheit baut das Haus. Und ich habe so gedacht, okay, aber ich habe dann auch gesagt, vielleicht ist jemand im Livestream. Und dann kommt jemand zu mir, einer unserer Pastoren, und sagt, mein Schwiegervater guckt niemals den Livestream, aber er hat ihn heute Morgen geguckt. Und sein Vater heißt Bruno und sein Großvater heißt Helmut. Und ich denke so, die Wege Gottes. Manchmal, weißt du, denken wir, wir haben alles zusammen. Bruno, Helmut, das muss jemand sein hier. Aber Gott tut etwas. Und es ist so wichtig, gehorsam zu sein. Und sich zum Affen zu machen. Und das Risiko einzugehen. Weil alles im Reich Gottes ist mit Glauben versehen. Alles, was Gott will, ist, dass wir ihm glauben. Können wir das nehmen? Können wir das haben? Ist es gut? Das ist, was Gott liebt. Das ist, was Gott sucht, dass wir seine Wege im Glauben erobern. Mein letzter Punkt ist, Gottes Wege verändern unsere Gravitation. Alle unsere GPS, alle unsere Karten sind ausgerichtet auf einen geografischen Norden. Und deswegen müssen wir die Karte dann auch auf den Norden so halten, damit wir die Karte richtig interpretieren können, ne? So, der Kompass zeigt in den Norden, aber nicht in den geografischen Norden, sondern in den physikalischen Norden. Und dann müssen wir irgendwie die Karten daran anpassen. Und das kann unser GPS, so im Auto normalerweise. Wenn wir losfahren, noch nicht, aber dann nach ein paar Metern weiß es, okay, das ist der Norden. Und deswegen kann es sich orientieren. Aber wisst ihr, wenn wir Gott kennenlernen, da verändert sich etwas in unserer Gravitation, etwas in dem, wie wir auf das Leben schauen. Und es gibt heutzutage so viele Selbsthilfebücher, die versprechen Veränderung, dass wir endlich Veränderung haben, dass es endlich anders wird. Ich will dir etwas sagen, kein Selbsthilfebuch der Welt, nicht Atomic Habits, nicht wie auch immer die Dinge alle heißen, Simplify My Life oder whatever, Getting Things Done oder sonst irgendetwas, wird dein Leben nachhaltig verändern können. Du kannst dein Verhalten anpassen, Schritt für Schritt, coole Sachen, coole Bücher. Aber wer kann unser Herz wirklich verändern? Gott kann unser Herz wirklich verändern. Der Heilige Geist kann unser Herz verändern. Und das will er tun. Wenn wir die Wege Gottes gehen, wenn wir die Wege Gottes in unser Leben lassen, wenn wir sie betreten, wenn wir zulassen, dass diese Wege Gottes für uns groß werden, wenn wir auf sie treten, wenn wir sie suchen, wenn wir sie nacheifern, wenn wir das Risiko eingehen, dann kann Gott unsere Gravitation verändern, dann kann Gott unsere Herzen verändern und neu ausrichten, uns wahrhaftig verändern. Das ist, was Gott tun will, das ist, was Gott kann, das ist, was Gott tun will, auch heute Morgen, wenn wir sagen, ja, zu Gottes Wegen, ja, zu dem, was Gott tun kann. Ich hoffe heute Morgen, das ist mein Gebet, dass du einen Hunger bekommen hast nach den Wegen Gottes. Dass du danach fragst, was sind deine Wege, Gott, für mein Leben? Was ist der Weg, den ich gehen soll? Gott hat für dich, dass du nicht nur nach den Ergebnissen suchst, sondern dass du nach den Wegen Gottes selbst suchst. Dass du wirst wie ein Mose, der sagt, ich kenne die Wege Gottes, nicht nur seine Taten. Ist es gut? Ist es gut, das zu wissen? Wisst ihr, Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles beginnt damit, dass wir Jesus Christus in unser Leben lassen. Alles beginnt damit, dass wir sagen zu Jesus, er sagt nicht nur, ich bin das Ziel, ich bin die Antwort, er sagt, ich bin der Weg. Wenn wir mit Jesus am Start sind, dann sind wir mit dem Weg Gottes selbst unterwegs. Es gibt nichts Größeres, als mit Jesus unterwegs zu sein. Jede Minute unseres Lebens, jede Sekunde unseres Lebens zu sagen, Jesus, mit dir bin ich am Start. Es gibt kein größeres, powervolleres Leben, erfüllteres Leben, glücklicheres Leben, als Jesus in unserem Leben zu haben. Du denkst dir so, ich brauche vielleicht Jesus plus einen geilen Urlaub, er gibt cool. Nein, 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 du brauchst Jesus und sonst gar nichts. Du brauchst Jesus und vielleicht ein großartiges Auto. Nein, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus und vielleicht irgendwie eine Familie. Nein, du brauchst Jesus. Alles andere ist obendrauf ein Geschenk. Was du brauchst, ist Jesus. Jesus, wenn du Jesus hast, wenn du ihn hast, wenn wir nicht verstehen, es geht nicht darum, was Jesus uns geben will. Es geht darum, wer Jesus ist. Er ist die wunderbarste Person, die wir kennen können. Es ist Jesus selbst. Er ist der größte Schatz. Wenn du Jesus hast, ich will heute Morgen sagen, komm zu Jesus, nimm Jesus in dein Leben auf. Sag ja zu Jesus, verlieb dich neu in Jesus. Nicht, weil du musst. Nicht, weil du rebellierst, sondern weil du Jesus, die Schönheit von Jesus siehst, weil die Größe von Jesus siehst, weil du siehst, dass Jesus Leben hat, weil Jesus dein Glück ist, weil Jesus die abgefahrenste Person ist, die es überhaupt zu kennen gilt. Ich will dir etwas sagen, es ist schön, verheiratet zu sein mit einer Person und du kannst sie niemals kennen, denn Menschen sind kompliziert und sie sind schwierig. Und das gilt für alle von uns, by the way. Aber Jesus, er ist so viel größer, er ist so viel tiefer und er ist so viel wunderbarer als die größte, beste, schönste Person, die wir kennen. Hab Jesus in deinem Leben. Und ich will heute Morgen fragen, ob Menschen hier sind in einem Augenblick, die sagen, ich will Jesus in mein Leben haben. Ich will Jesus erlauben, mein Leben zu berühren. So wie ich vor vielen, vielen Jahren das getan habe, als ich eine Offenbarung hatte, ich brauche Jesus, weil Jesus hat den höchsten Preis bezahlt, weil Jesus liebt mich wirklich. Jesus ist nicht der, der mich ausnutzt. Jesus ist der, der mich wirklich liebt und der mir vergibt. Meine Schuld. Nicht aus einem dumpfen Gefühl heraus, sondern er tut es, weil er mich liebt, weil er mich geschaffen hat und mich wirklich gut findet. Und zwar nicht nur an den guten Tagen, sondern auch in den schlechten Tagen. Auch in den dunklen Minuten. Er liebt mich wirklich. Ich kann ihm mein Leben anvertrauen. Und meine Frage heute Morgen, gibt es Leute hier, die sagen, das will ich auch. Weil du wurdest geschaffen, nur zu einer einzigen Sache, Jesus Christus kennenzulernen. Dafür bist du gemacht, zur Anbetung des höchsten Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dein Herz wird erst dann voll und erfüllt, wenn du zu Jesus kommst. Es tut mir leid. Es gibt keine andere Alternative. Vielleicht hast du schon vieles probiert. Und du hast gemerkt, oh, meine Hoffnung war so sehr in dem oder in dem, in der Karriere, vielleicht in irgendwelchen Substanzen oder in irgendwelchen Beziehungen oder was auch immer, vielleicht in Geld. Geld ist immer eine gute Sache, ne? Wir denken, davon kann man nicht genug haben. Und umso mehr es wird, umso besser. Aber vielleicht hast du herausgefunden mittlerweile, nein, 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 das stimmt nicht. Ich will dir sagen, Jesus, wenn du Jesus hast, hast du Leben. Wenn du Jesus hast, hast du seinen Weg. Wenn du Jesus hast, hast du die Wahrheit. Wenn du Jesus hast, hast du Licht in deinem Leben. Ich frage mich, wer ist heute Morgen hier und sagt, ich brauche Jesus. Wer ist heute Morgen hier und sagt, Jesus, ich will zu dir kommen. Ich will mit dir verbunden sein. Und ich sage dir, was die Verbindung ausmacht, was die Verbindung herstellt, es ist ein Gebet. Und das ist, was wir gemeinsam tun. Wir werden gemeinsam beten. Und es ist ein einfaches Gebet. Es ist ein schrecklich, furchtbares, dass du sagst, intellektuell völlig unterforderndes Gebet. Aber es ist genau richtig, um unsere Herzen zu verbinden mit dem lebendigen Gott. Weil er weiß, wir sind nur Schafe, wie es hier drin steht. Und wir brauchen es, verbunden zu sein mit dem Hirten, Jesus Christus selbst. Vielleicht mach mal überall mal die Augen zu, um Privatsphäre zu geben hier im Raum. Und ich will fragen, wer ist heute Morgen hier und sagt, ich brauche Jesus. Ich will verbunden sein mit diesem Jesus. Ich will ihm nicht hinterherlaufen, weil ich etwas will. Ich will Jesus selbst. Gibt es jemanden, der sagt, das bin ich? Wenn du das bist, dann heb deinen Arm als Zeichen des Glaubens. Und ich will im Augenblick danach mit dir beten gemeinsam. Und die ganze Kirche betet mit. Wer ist hier und sagt, ich brauche Jesus. Ich will verbunden sein mit ihm. Irgendjemand hier, der sagt, das ist, ich bin das. Ich brauche Jesus. Dann heb deinen Arm, damit ich ihn sehen kann und wir gemeinsam beten können. Jawohl, da ist eine Person. Wo ist noch eine Person? Gibt es noch eine Person? Ich muss kurz mal hier schauen. Da hinten sitzt noch eine Person. Dankeschön. So cool. Wer ist noch hier, der sagt, ich brauche Jesus? Dann heb deinen Arm. Da ist noch eine Person. Da ist noch eine Person. Wunderbar. Wunderbar. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du rettest, dass du Menschen suchst. Mehr als wir dich suchen, suchst du uns, Herr. Danke, Jesus. Da ist noch eine. Ja, vielen Dank. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und wir alle beten nach. Und jetzt ist es ganz wichtig, wir helfen den Leuten, die sich gemeldet haben, indem wir laut mit ihnen gemeinsam beten, okay? Anna, nicht nur drei Leute, alle. Wollen wir gemeinsam beten? Sehr gut. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mir vergibst. Herr Jesus Christus, ab heute will ich dir nachfolgen. Ab heute bist du mein und ich bin dein. Herr Jesus Christus, du bist so wunderbar. Danke, dass du für mich gestorben bist. Am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du dein Blut gegeben hast. Für meine Schuld. Für meine Sünden. Und Herr Jesus, ich bekenne, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich brauche dein Blut. Du bist für mich gestorben. Herr Jesus, das nehme ich jetzt in Anspruch. Danke, Herr. Und Jesus, ab heute bist du mein Herr. Bist du mein Gott. Bist du mein Retter. Und mein Freund. Amen, Amen, Amen!
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.